Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ohne Filter mit Christoph Baumgartner. Im ersten Teil haben wir ja über das Aufwachsen als Jugendnationalspieler gesprochen, über die ersten Schritte im A-Nationalteam, was es heißt, dann tatsächlich auch das Teamtrikot zu tragen, die ersten Male. Heute in Teil 2 geht es um Vorbilder, geht es um die Rolle von David Alaba im Nationalteam und natürlich sprechen wir auch über die WM im kommenden Sommer. Aber jetzt geht es einmal darum, Vorbilder im Fußball, selber ein Vorbild sein.
Wenn du halt ein junger Kicker bist, hast du Vorbilder und dann wirst du zum Vorbild. War das ganz am Anfang schon fast noch so, ja, das sind Vorbilder, die da jetzt sitzen? Und wie findet der Switch eigentlich statt? Dass du, oder wann realisierst du dann selber das erste Mal in einer Kicker-Karriere, dass du jetzt ein Vorbild für andere bist? Ja. Oder siehst du dir als Vorbild?
Ja, hoffentlich.
Ja, ja, das denke ich schon.
Was für Baumgartner-Adressen da herum? Also, oder der ist Österreichs Fußballer des Jahres
geworden. Klar, natürlich.
Ich sehe das als Vorbild, weil ja. Er ist eins.
Nein, das weiß ich schon. Wann das passiert, ist glaube ich, schwer zu sagen. In dem Moment, wo du einfach merkst, okay, es wird einfach viel mehr in puncto Trikots unterschreiben. Ja, dass du einfach merkst, wenn, keine Ahnung, wenn du beim öffentlichen Training, wenn nicht nur mehr Alaba geschrien wird und nicht nur mehr Marco und Sabitzer, sondern einmal Baumgartner, da merkst du schon, okay, du ja, bist irgendwo ein Vorbild worden. Für mich ist es trotzdem so, dass ich sage, wenn ich jetzt den David zum Beispiel hernehme, der David ist für mich nach wie vor ein Vorbild. Ich habe damals bei meiner Matura vorwissenschaftliche Arbeit geschrieben über physische regenerative Maßnahmen im Profifußball. Und da war ein Teil, da hat der David gerade einen Ermüdungsbruch gehabt. Und ich habe quasi den David da als Beispiel herangezogen, dass halt bei extrem hoher Belastung sowas passieren kann. Und wenn man denkt, okay, jetzt sitze ich mit dem und der ist ein Freund, die ruft ihn an, wir trotschen, das ist schon was Besonderes. Trotzdem wird er für mich immer irgendwo ein Vorbild bleiben, auch wenn ich sehe, wie er jetzt in seinem Alter und alles erreicht, wie er weiterhin trainiert und an sich arbeitet und besser werden will. Und von dem her, glaube ich, ist es nicht ausgeschlossen, nach wie vor Vorbilder zu haben, obwohl man selbst irgendwo wahrscheinlich für viele auch schon ist. Also ich glaube, das geht schon Hand in Hand.
Ja. Michi, bei dir ist ja schon eine ganz eine eigene Situation, weil wenn man mit 15 das erste Profitor schießt, ja, das klingt jetzt halt ein bisschen hartschert, aber es ist ja so, du, mit 15 haben dir Leute zugejubelt, das ist halt nicht normal so.
Naja, schon. Na, erstens haben sie mich auspiffen, wie eingewechselt.
Ja, das ist wieder was anderes. Nein, aber, ja. Nein, aber es hat trotzdem einen Torjubel gegeben,
selbst ja, in Kapfenberg. Das waren 800 vielleicht, davon waren aber 700 Austrianer. Nein, es war, das gebe ich da nicht unrecht von der Idee von außen, aber das checkst du als 15-, 16-Jähriger nicht. Das ist ein... Also, muss jetzt nochmal zurück auf den Baum, das mit dem David. Ich finde den auch, der ist 2 Jahre älter als ich und der ist aber auch für mich ein Vorbild. Und ich habe so viel mitgenommen, wie man als Spieler quasi auch Kapitän, also wie man eine Mannschaft führt. Und da muss man nicht immer der Kapitän sein und herum. Für mich war früher, ich habe immer rumgeschrien und jeder muss gleich sein wie. Und da habe ich zum Beispiel vom David auch gelernt, jeder soll das machen, was er am besten kann und dann kann man das in ein Teamgefüge einfügen. Und dieser Mann hat alles gewonnen, er hat ja die drittmeisten Titel, glaube ich, die man als Spieler jemals erreichen kann. Wenn man das dann sieht, wie der eine Mannschaft führt, wie der jetzt mit jedem Spieler noch immer sich beschäftigt, interessiert, kurz vor, weil er weiß ja, was er für Wirkung hat. Und stell dir mal vor, der wird jetzt herumrennen und ja, hier und dies und das. Und jetzt haben wir zum Beispiel am Flughafen in Spanien eine Situation gehabt, da waren Fans, die wollten die ganze Zeit Fotos von ihm. Und er hat nicht einmal einen Superstar aussingen lassen. Und das ist schon was Außergewöhnliches. Und ich glaube, damit erdet er die ganze Truppen wieder, weil hat jeder Sicht, okay, der David Alaba, der größte österreichische Fußballer aller Zeiten, ist eigentlich der gemütlichste Mensch. Und da habe ich auch gemerkt, so die, was am meisten erreicht haben, die sind da gemütlicher. Und ich habe ja von ihm viel gelernt. Er ist ja dazugekommen als junger Bub, wie alt war es, 19, 20? 21 warst du.
Ja,
20. Ja, aber was soll man so, dieses Rotzfreche, was er ja bis heute in sich trägt, obwohl er noch jetzt einen schönen Bart hat, auf den ich ein bisschen neidisch bin, weißt du, aber so das mit dieser Intelligenz zu verbinden, das ist schon sehr geil. So, und deswegen sage ich, dieses Vorbildthema, ich weiß gar nicht, ob man das, da lacht man natürlich drüber, wenn man jetzt sagt, ja, der 32-Jährige oder der 31-Jährige sagt, ja, der David Alves, so. Aber so, man kann sich so von so viel was mitnehmen. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel den Flo Wiegele nehme, der ist jetzt das erste Mal dabei, was sind, so wie sich der einfach einbringt in die Gruppen, und der war vor einem Dreivierteljahr war der noch beim GAK und in Viktoria Pilsen war der zweite Tormann. Was? Und da siehst du einfach, du kannst von so vielen Jungs so viel mitnehmen, und ich glaube, das hat der David Alaba am meisten eingebracht, dass du einfach von jedem irgendwas mitnehmen kannst.
Mhm. Und wenn wir das jetzt umdrehen und quasi auf die eigene Wirkung schauen, ich meine, was hat das, oder wann hast du realisiert, dass du jetzt vielleicht für andere ein Vorbild bist, Michi?
Ja, mit 15.
Ja, da sind wir wieder beim Thema.
Nein, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich wollte einfach immer so sein, wie ich bin. Ich mache auch Fehler. Mehr als genug, Gott sei Dank, weil sonst wird es sich ja nicht verändern. Oder sonst wird es ja nicht aus meinen Augen besser sein. Man realisiert es natürlich, so wie es der Baumi sagt, wenn die ersten Rufe kommen, wo normalerweise andere gerufen werden. Aber an und für sich glaube ich jetzt immer um, wie gesagt, was ich gerade vorher gesagt habe, immer um den Menschen gegenüber. Und wenn du dort einfach deine Werte, die jetzt du hast, vermittelst, dann glaube ich, bist du schon Vorbild genug.
Und dieses Bosnien-Spiel, ich glaube, das darf man nicht außen vor lassen. Das war halt schon, ich glaube, das war, oder wie siehst das du das, Baumi, so, das hat dem Stellenwert von Michi dann einfach schon irgendwo so einen Push gegeben, dass es dem eigentlich endlich einmal gerecht wird.
Absolut, genau deine Worte. Er hat endlich einmal diese Anerkennung im ganzen Land gekriegt, die er schon seit Jahren verdient, meiner Meinung nach. Er hat viele wichtige Tore geschossen. Klar, das wird für immer über allem stehen. Er ist derjenige, der Österreich nach 28 Jahren wieder zur WM geschossen hat. Wenn es nach mir geht, hat es auch keinen besseren Game dafür. Das hat mich so unglaublich gefreut, wirklich. Ich glaube, man sieht da, wir haben damals geredet, wenn man sich den Torjubel anschaut, klar freut sich eher extrem. Aber wenn man mich dahinter beobachtet, ich habe es nicht gepackt, ich habe mich so gefreut. Dann haben wir uns irgendwann wieder nach seinem Jubel da irgendwo getroffen, haben uns so angeschaut, und es war unglaublich. Ich hätte rehren können, ich habe jetzt noch rehren gefühlt, weil es mich so viel haben gefreut, dass er für uns das erreicht hat. Ja, und natürlich hebt es deinen Stellenwert in einer ganzen Nation extrem nahe. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drum herum reden.
Jetzt haben wir so viel über Vorbilder gesprochen. Was sind denn so die kindlichen Erinnerungen ans Nationalteam von euch beiden?
Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe die WM 98 leider nicht erlebt.
Du warst vier, nicht?
Das genau, war da war ich vier früh. So. Deswegen würde ich sagen, meine erste richtige Erinnerung war eigentlich die Europameisterschaft 2008. Da haben sie auch beim GAK-Trainingszentrum damals trainiert. Kann ich mich erinnern, hat es eine Live-Schaltung gegeben aufs Training und so. Und dann, obwohl er eine Sturmlegende ist, aber Ivo Vastic damals mit dem Tor gegen Polen, und ich habe damals zur Firmung gekriegt von meinem Bruder, Österreich gegen Deutschland. Und so, das hätte ich gesagt, war so meine erste, ja, ab da eigentlich kann ich mich erinnern ans Nationalteam. Das ist eh schon relativ spät und eigentlich auch schade, weil, ja, gut, Herzog in Israel kann man sich erinnern, so ein bisschen, aber ja.
Wenn wir uns ehrlich sind, waren das halt davor alles die saure Gurkenjahre.
Ja, es war halt schade, weil irgendwie, keine Ahnung, Playoff, Türkei 5-0 verloren und so, und du hast halt nicht so einen Bezug gehabt irgendwie zum Team, und es ist halt schade, weil eigentlich, also klar, wenn ich jetzt ein bisschen nachdenke, kommen dann ein paar Spiele rein, aber so die erste richtige Erinnerung ist eigentlich die Europameisterschaft 2008 gewesen bei mir.
Bei mir auch so, das habe ich schon mitgekriegt, da war ich 9, da habe ich das schon so ein bisschen mitgekriegt, und tatsächlich geht es dann für mich relativ schnell in Richtung wirklich Marco Arnautovic
mit
50.000 verschiedenen Frisuren in der Sandkiste irgendwann, ja, im Happel, so ein Torjubel, das, ja,
mit dem David gemeinsam.
Genau, erinnere ich mich sehr, sehr gut. Also bei mir ist wirklich schon, ja, das 2008, das habe ich schon mitgekriegt, aber noch nicht so extrem. Aber dann so die Generation, mit der wir jetzt noch spielen, tatsächlich.
Wie hat denn eigentlich damals euer erster Kontakt zum Nationalteam, und da meine ich nicht das A-Team, sondern tatsächlich so die Jugend-Nationalteams, wie hat das damals stattgefunden? Wie hat das, was spielt sich da ab im Kopf, wenn du als junger Bub mit 14, 15 im Normalfall, nicht, wenn du da 15 bist, das erste Mal einberufen wirst und dann plötzlich ein Teamtrikot anziehst?
Das ist cool. Ich erinnere mich jetzt noch an die erste Einberufung, die ich gekriegt habe, die mein Vater dann daheim am Computer mir gezeigt hat. Und dann steht der Kader und was quasi passiert, an welchen Tagen und so weiter. Und dann steht unten quasi, was du mitbringen musst. Ja. Fußballschuhe, dies, das, Unterhosen, was weiß ich. Und dann steht irgendwie so ein Satz, Trainingsklamotten und so weiter wird von Puma zur Verfügung gestellt. Und das ist mir so in Erinnerung. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir diese Taschen gekriegt haben vom Zeigwart. Bei mir war es in Linderbrunn der erste Lehrgang. Ich bin ins Zimmer gegangen, bin ins Bad gegangen. Und da war diese Zeit von diesen klassischen Spiegel-Selfies. Ja, ja. Und habe einmal 10 Minuten Fotos gemacht.
Mal richtig flex.
Ja, naja, natürlich.
Natürlich.
Und das ist so die erste wirkliche Erinnerung, die ich so habe. Und dann natürlich das erste Mal das Trikot und so. Das ist schon echt Momente, die in Erinnerung bleiben.
Kannst du dich noch an dein erstes U-Nationalteam erinnern? Weil wenn ich es richtig notiert habe, bin ich gespannt, ob du das noch weißt. Im Mai 2014. Mhm. U15.
U15.
Das war Kantersieg.
Nein, ich weiß nicht.
5:0 gegen Litauen.
Litauen, okay. Stimmt, ja. In Litauen. Mein Vater war sogar dort, stimmt.
In Litauen?
Mhm. Wir haben dann...
Elite-Runde.
Nein, das war irgendein Freundschaftsspiel. Wir haben dann relativ schnell so ein ganz großes Turnier gespielt in Kärnten, wo wir unter anderem gegen Brasilien gespielt haben. Und das erinnere ich mich. Brasilien damals aber mit... Das war nicht unser Jahrgang. Ich glaube, die waren jünger und wir haben gewonnen. Das weiß ich noch. Das war so das erste Spiel, was ich mich so richtig erinnere. Das im Wörthersee-Stadion. Also, das war schon cool. Das war richtig cool.
Das hast du dann schon nach richtigen Fußball
gespielt? Ja, da waren dann auch natürlich Brasilien und so. Da waren auch, weiß ich nicht, 1000 Fans oder so. Also, das war schon richtig cool.
Kannst du dich noch erinnern?
Ich habe einmal ein Freundschaftsspiel gemacht gegen irgendwen. Das weiß ich aber nicht, ob das gezählt worden ist. Ich glaube, das erste offizielle U15- oder U16-Spiel habe ich gemacht damals mit dem schwarz-goldenen Dress, wo vorne oben dieses Österreich-Wappen war, in Ungarn.
Und was war so, ich meine, bei dir ist ja der Fußball, auch dein Papa ist ja Kicker gewesen, aber bei dir ist ja der Fußball dann schon noch einmal wahrscheinlich größer gewesen in der Familie vielleicht. Was war so deine erste kindliche Erinnerung dann, wie jetzt, wie kindlich meine ich, war, ja, wie kindlich ich schon, meine ich war, damit die erste Einberufung?
Ich war ja nicht... Ich war ja nicht richtig in dieser damaligen BNZ-Liga. Mhm. Ich habe in Kapfenberg haben wir nur regional gespielt. Ich war ja im Osten in Kapfenberg habe ich gespielt und bin sogar im Westen zum Sichtungslehrgang einberufen worden. Und da war dann zum Beispiel Salzburger Garnitur, der Stefan Savic hat es dann geschafft oder der Sandro Djuric hat es auch geschafft, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die noch spielen, aber die waren auf jeden Fall damals meine zwei Freunde, mit denen dann viel mit unterhalten habe und ganz lustig. Dann eben in Ungarn, diese Geschichte. Und da war der Michi Zeischka schon dort, beim U16-Nationalteam. Das heißt, der Michi Zeischka, unser Golf
Pro.
Bester, unser Golf-Pro im Nationalteam, unser Masseur, war damals schon dabei. Und eben, ich war lange nicht dabei, durfte dann einmal Elite-Runde in Holland spielen. Und auch lustig, alle 94er, was es geschafft haben, waren nicht in der Startelf. Also alle 94er, was Nationalteam gespielt haben, war Louis Schaub, Sabitzer, Schöpf, was kann ich das, wahrscheinlich vergiss jetzt einen, und ich, wir waren nicht wirklich Stammspieler in den U-Nationalmannschaften. Und das war das einzige Mal, wo ich richtig dabei war. Das war die U17 und dann durfte ich beim Andi Herzog schon in der U21 spielen, ab 2011. Und bei meinem Vater dann nicht mehr das erste Jahr.
Schon relativ früh dann eigentlich. Gell? Das ist ja bei dir wesentlich linearer verlaufen, so die U-Karriere. Du hast vorher schon einmal kurz die U21-Europameisterschaft, oder ihr habt, wo ihr euch dann auch kennengelernt habt, angesprochen. Das finde ich auch ganz interessant, diese Generation von damals, also diese Mannschaft, die stellt ja aktuell ein ziemlich gutes Gerüst eigentlich da im Nationalteam. Da warst du aber trotzdem das Küken 2019 im Sommer und ein Jahr später warst du dann im A-Nationalteam. So, der Sprung quasi vom Nachwuchsfußballer, der zwar schon in der deutschen Bundesliga spielt, zum etablierten Profi, war das vielleicht das Jahr, was er am meisten getan hat?
Ja, es ist alles eigentlich extrem schnell gegangen. Ich erinnere mich noch an meine erste Einberufung in die 21er. Und zwar war das so, ich bin St. Pölten gespielt in der Akademie. Und der Carsten Janker hat irgendwie einen Trainerschein gemacht und der Werner Gregoritsch hat sich ein Training von ihm anschauen müssen. Und das Training war mit der Akademie U18-Mannschaft von St. Pölten. Und da war ich Spieler und habe relativ gut trainiert. Und nach dem Training kommt der Werner zu mir und sagt so quasi erst, mach weiter so, gib Gas, was der, ich hole dich bald dazu. Und ich habe mir gedacht, was will der von mir?
Was will der alte Mann von mir?
Wie ist denn das? Den kenne ich gar nicht. Nein, aber klar, ich war im U-Team und so immer dabei und war gut und Tore geschossen und so weiter, aber ich war Akademiespieler. Und bin dann eben nach Hoffenheim gegangen und dann hat er mich relativ schnell einberufen. Und da war ich, wie du sagst, ich war schon das Küken. Ich habe natürlich, ja, bin super auch dort aufgenommen worden, aber ich war einfach mit Abstand der Jüngste, war dann auch bei der 21er EM damals nicht Stammspieler. Habe zwar jedes Spiel dann gespielt, bin reingekommen und so, aber da waren schon andere eigentlich, die weiter waren einfach. Das muss man ganz ehrlich sagen, ich habe wenig Erfahrung im Männerfußball gehabt, eigentlich ja gar keine. Und dann ist es wirklich extrem schnell gegangen. Dann hat mich der Julian Nagelsmann ja in Hoffenheim hochgezogen, habe dann am Ende noch die letzten Spiele unter ihm gemacht und dann im Sommer einen neuen Vertrag unterschrieben bei Hoffenheim. Habe davor Hoffenheim noch die Euroleague verspielt, weil ich rote Karten gekriegt habe. Und dann ist Alfred Schreuder nach Hoffenheim gekommen. Ich bin relativ schnell eigentlich Stammspieler geworden und somit, wie gesagt, dann auch dieser Step ins Team. Ja, in der Zeit ist alles extrem schnell gegangen. Das ja, war bei mir eigentlich die Phase, wo ja viele scheitern, wo wirklich viele gute Spieler auch scheitern. Diesen Step vom Nachwuchs ins Profigeschäft, der ist bei mir echt schnell gegangen und hat wirklich auch gleich in die deutsche Bundesliga und da habe ich wirklich, glaube ich, große Schritte gemacht.
Mhm. Das passt eher ganz gut zu dir, finde ich, das Thema, Michi. So einfach dann tatsächlich diesen Schritt zu machen, dass man etablierter Profi wird. Hast du da jemals eigentlich das Gefühl gehabt, scheiße, es wird nichts?
Nein, eher umgekehrt. Ich habe eher wahrscheinlich gedacht, okay, ja, ich bin eh schon so weit und dabei war ich noch nicht so weit. Mhm. Hat mir aber sicher geholfen, weil ich halt wahrscheinlich die Wahrheit in dem Moment, diese zu deutliche Wahrheit in dem Moment ein bisschen verdrängt habe und einfach gesagt, nein, ich mache eh mein Ding. So, und das hat mir damals sicher geholfen. Das war halt anders, was das so irgendwie. Ich bin halt in Kapfenberg gewesen und bin nach Hoffenheim und habe halt geglaubt, okay, dann spiele ich jetzt halt mit 18 deutsche Bundesliga. So, und habe dort im Training, also rückblickend, war ich der, was der, wo 5 gegen 5 und dann haben sie halt 4 umdraht, mit denen in der Mannschaft und habe gesagt, bin ich mit dem in der Mannschaft, was? Und es war mir wurscht. So, ich habe das damals nicht gecheckt und erst im Nachhinein so ein bisschen, ja, halt reflektiert, wie ich dann mir ein paar Mal bei jungen Spielern umdraht habe. Und irgendwann habe ich dann eben den Schalter umgelegt, dass ich eigentlich nicht so sein würde, weil das war damals keine coole Mannschaft zum Drin sein, ehrlicherweise.
Also Bierfrage, das ist zwar ein bisschen aus dem Kontext gerissen, aber an die, wie ist das als Moderator? Hast du immer gewusst, du möchtest das werden, du möchtest Spiele kommentieren? Oder warst Fußballer, warst nicht gut gemacht? Nein, keine Ahnung.
Ist also, eigentlich beim Turnen immer als letzter gewählt worden.
Das zum Glück nicht. Also Turnen geht sich zum Glück aus, aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir keine guten Kicker gehabt haben in der Klasse, ich weiß es nicht mehr. Nein, also ich war kein besonderer Kicker. Ja, aber ich habe schon sehr früh gewusst, ich will einmal Sportjournalist werden. Mhm. Und da war ich wahrscheinlich so 7, 8 Jahre alt. Und habe gewusst, aber ich habe keine Ahnung gehabt, was ich einmal machen will im Sportjournalismus. Ich kann mich noch erinnern, das war, ich habe in den Salzburger Nachrichten, Austria Salzburg ist Meister geworden, ich bin Jahrgang 89 und Austria Salzburg war in der Saison 96, 97 Meister und da war Meisterbeilage drinnen und ich habe das gelesen als 8-Jähriger oder was und war so begeistert davon. Also ich habe schon vorher, ich bin halt mit Heimo Pfeifenberger und so aufgewachsen, das waren unsere Heroes. Und wegen dem haben wir alle zum Kicken angefangen, weil der aus meiner Gegend kommt. Und das ist wirklich so meine Erinnerung. Ich habe diese Beilage da gelesen und habe gewusst, ich werde einmal Sportjournalist.
Hast aber du Vorbilder gehabt dann?
Im Journalismus?
Ja, was weißt du, so zum Beispiel, keine Ahnung, der Robert Seger oder der Hansi Huber, was weißt du, weil das sind ja schon diese Stimmen gewesen, die man im Kopf hat. Oder auf Black sagt, der Thomas Drugeschitz ist ja so, wie der zum Nationalteam dazugekommen ist, haben sie total Fülle wiedergefunden, weil der Thomas halt seit Jahren Fußballspiele kommentiert. Und jetzt ja bei Kanal Plus, wenn ihr am Herr die Augen zumacht, das fühlt sich irgendwie wie so, ja.
10, 15 Jahre zurück, genau, auf der Couch daheim. Ja, ja.
Genau.
Bei Premiere noch.
Ja, ich hab schon Vorbilder gehabt, aber ich bin ohne Fernseher aufgewachsen. Also das heißt, ich habe extrem dosiert nur Fußballspiele im Fernsehen gesehen. Ich habe jetzt sehr viel Zeitung gelesen, beispielsweise. Und so Christian Hackl zum Beispiel vom Standard.
Ah ja.
Und bei dem habe ich dann später auch mal ein Praktikum gemacht und das war großartig. Die beste Geschichte, die ich da jemals erlebt habe, war, ich Praktikant 19 oder 20 und Jürgen Melzer war gerade am Weg nach oben in der Tennisweltranglisten und der hat dann ein großes Interview gemacht mit Melzer und ruft den an und sagt, Servus Nummer 15 der Tenniswelt, da spricht die Nummer 1 im Journalismus.
Das geil. Ist ein Wahnsinn.
Das ist geil.
Das und ich habe gedacht, bist du, was ist jetzt überhaupt los? Aber geil. Ja, das war groß.
Ja.
Ja, aber so. Ich hab immer extrem früh schon nach England geschaut, eigentlich.
Okay.
Weil mir die Berichterstattung in England halt immer schon gut gefallen hat. Und weil mir auch die Liga gut gefällt. Und weil mir so das ganze Britische hat mir immer schon taugt. Man könnte man jetzt natürlich fragen, ob die England auch gut gefällt.
Ja, es landet, weiß ich jetzt nicht mein Lieblingsland. nein, die Liga ist schon extrem spannend da. Ja. Das ist völlig klar. Ich glaube, es ist sicher die Liga, wo einfach die meisten Spieler in Europa, sage ich einmal, ja, hinwollen. Für mich war trotzdem immer so, dass ich gesagt habe, die Bundesliga in Deutschland reizt mich am meisten. Weil einfach ja, die Nähe da war. Ich habe viel mehr zum Beispiel früher Bundesliga geschaut als Premier League. Von dem her war die Bundesliga immer mein ganz, ganz großes Ziel. Aber klar, jetzt bin ich in einem Alter, wo ich sage, die Premier League ist was schon reizt. Es ist aber nicht so, dass ich sage, wenn ich das nie erreiche oder wenn es nicht so kommt, dann habe ich was verpasst in meiner Karriere. Das sehe ich nicht so. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen, dass da irgendwann in die Richtung auch noch mal geht.
Ja, Kontakt hat es ja gegeben.
Kontakt hat es gegeben. Habe ich auch nie irgendwie ein Geheimnis draus gemacht, mit Olli Glasner, mit Crystal Palace. Aber jetzt rückblickend, wir haben erst geredet, muss man tatsächlich sagen, dass ich glücklich bin, dass der Wechsel nicht zustande gekommen ist, weil ich mich einfach in Leipzig jetzt durchgesetzt habe, mich sehr wohl fühle nach wie vor. Und auch damals habe ich gesagt, wenn ich die Chance habe in Leipzig, eine realistische Chance, eine ehrliche Chance, da möchte ich in Leipzig bleiben und möchte mich da durchsetzen, weil ich keiner bin, der wegrennt, sondern grundsätzlich will ich es mir auch selbst beweisen, dass ich mich dort durchsetzen kann. Und von dem her bin ich wirklich glücklich, wie das Ganze jetzt gelaufen ist. Ja.
Sehr großes Thema Persönlichkeitsentwicklung, wenn du dann eben das eigentlich, weil der Baum ist ja damals schon in dem Sommer, warst du der Rekordtransfer oder von Leipzig, also der Königstransfer quasi, dann hat es ja mit den Ansprüchen, die er an sich selber hat, auch ja, wahrscheinlich einfach nicht so funktioniert. Wenn man dann sieht, okay, wie er außerkommt aus der Situation, das ist ja dann auch für später einmal, wenn er dann Lehrer sein wird, irgendwann, ist es ja schon, das ist extrem wichtig. Also so wie, weißt du, in dem Jahr hat er sich dann einfach extrem gemacht, weil wer sagt das selber, seine Karriere ist eigentlich gerade aufgegangen, okay, dann tut es vielleicht einmal gar nicht so weh, wenn du ein bisschen eine kriegst, vor allem jetzt, wenn du weißt, okay, gut, du hast es einfach dort bewiesen. Das ist ja das ist das Beste, was passieren kann.
Ich möchte noch über Freundschaften im Fußball sprechen. Und da finde ich es immer ganz interessant. Es gibt in Vereinen, wenn man jetzt so mit Spielern spricht, es gibt eigentlich total selten in Vereinen so wirklich die besten Haverer. Aber warum ist es im Nationalteam so viel einfacher, einen guten Haverer zu haben?
Ja, gute Frage. Ich merke es bei mir selbst. Wenn du beim Verein bist oder jetzt da, ich bin von Hoffenheim weggegangen, da bleiben am Ende des Tages wahrscheinlich ein bis zwei über. die du wirklich, wo ich wirklich sage, okay, das ist ein Freund. Die lade ich zu meiner Hochzeit zum Beispiel auch. Und wenn ich das vergleiche, bei meiner Hochzeit waren wesentlich mehr Leute vom Team. Das ist halt wirklich so. Ja, warum, weiß ich gar nicht genau. Vielleicht hast du da die bessere Antwort.
Du hast schon mehr Vereine.
Ja.
In deiner Karriere als der Baumi jetzt.
Du hast gesehen. Ja, ich glaub, das ist ein großes Kulturthema.
Ja, wahrscheinlich.
Wo du herkommst, eben mit dem Dialekt und so. Und man merkt schon auch, oder man hat zum Beispiel auch lang gemerkt, deswegen wundert es mich, dass wir zwar uns jetzt eigentlich auch so gut verstehen, aber ein Salzburger hat eine andere Umgangsart wie ein Steirer oder ein Wiener oder so. Und es hat sich auch erst entwickelt quasi. Und im Verein verändern sich ja Spieler öfter als im Nationalteam. Deswegen kommst du, glaube ich, gar nicht so oft, weil im Nationalteam bist du ja wirklich 50 Tage Tag und Nacht aufeinander. Mhm. Und im Verein hast du das Trainingslager einmal, vielleicht zweimal, aber sonst gehst du heim zum Mittag und hast deinen Lebensmittelpunkt dort oder deine Frau ist mit, deine Kinder sind mit, dann hast du meistens privat gar nicht den Bezug, weil du dir eigentlich außerhalb vom Platz 2,5, 3 Stunden siehst, Maximum pro Tag. Und dann kommst du gar nicht so ins Reden, weil du halt einfach gewisse Dinge tust, um im Sport selber jetzt bestmöglich dich vorzubereiten. Also glaube ich einfach.
Du hast den Dialekt angesprochen, das finde ich aber echt zwar ganz interessant. Es gibt ja sehr arge Gegenbeispiele. Ihr habt den Dialekt nie abgelegt. Ist da das wichtig? Ist da das einfach passiert? Oder habt ihr.
In Deutschland schon. In Deutschland legst du ihn schon ab, einfach weil irgendwann nervt es dich, wenn es die Firmen nachfragen.
Ja.
Du lernst zu switchen einfach.
Ja, ja.
Wenn jetzt da von der Bildzeitung jemand sitzt, dann spreche ich auf einmal ganz schönes deutsches Vokabular. Es ist einfach angenehmer. Wenn möglich, dann immer Dialekt, weil es einfach angenehmer ist. Und ich muss ehrlich sagen, in meiner ersten Zeit in Deutschland war das wirklich, das war ein Thema tatsächlich. Weil du kommst einfach blöd vor, wenn du Hochdeutsch auf einmal redest. Das ist nicht natürlich. Du denkst ein bisschen mehr nach, okay,
also, was soll ich jetzt? Du Referat machen würdest.
Ja, die ganze Zeit. Genau, wirklich. Und darum ist es extrem angenehm, wenn du mit den Jungs bist, wenn ich mit meinen Eltern rede oder so, da ist der Dialekt auf jeden Fall und den möchte ich mir persönlich auch beibehalten. Auf jeden Fall.
Ja, sicher, Alter, da kannst du ein bisschen einen Dialekt rein.
Da habe ich, Alter.
Ja, gut, das Burn ist bei dir jetzt auch nicht mehr so.
Das haben wir eh nicht gehabt, aber. Ja. Also, ich glaube, der Dialekt ist schon das was du, wo du dich einfach am meisten wohlfühlst.
Mhm.
Ja, aber deine Verlobte ist eine Deutsche?
Mhm. Die muss Dialekt zuhören.
Ja. Ja. Okay.
Also ich versuche es zumindest. Schon, ja, sie versteht es auch. Ja.
Ja. Ja. Weil. Klar, das ist so wie man daheim spricht, also wie man daheim im Wohnzimmer.
Österreichisch.
Gibt es was zu vermelden?
Nein, eben nicht.
Noch nicht.
Ja.
Der Kontrast zwischen Nationalteam und Verein. Wir haben jetzt da Freundschaften schon angesprochen. Wir haben schon angesprochen, das eine ist Familie, das andere ist wahrscheinlich dann vielleicht mehr Job. Aber was ist, wenn ihr direkt an die zwei Sachen denkt, was ist so der größte Unterschied eigentlich zwischen den beiden Dingen? Weil das eine bedingt das andere natürlich auch.
Ja, wenn man es ganz runterbricht auf das, was am Platz passiert, gar nicht so viel. Weil, es hört sich blöd an, ist eine blöde Floskel, aber du hast 10 Mitspieler und versuchst das Spiel zu gewinnen. Das ist grundsätzlich einmal relativ ähnlich. Ich glaube, der große Unterschied passiert einfach, wie gesagt, in dieser Zeit, die nicht am Platz stattfindet. Weil du hast wahrscheinlich recht, irgendwo ist das eine ein Stück weit mehr Job, das ja, tägliche Brot, wo du einfach versuchst, mit deiner Mannschaft Spiele zu gewinnen. Und das andere, ja, vielleicht nochmal einen Tick mehr, wie gesagt, Freude, Liebe, so plötzlich es auch hört, aber es ist einfach nochmal was vom Gefühl her was anderes, dieses Nationalteam zu vertreten. Das ist so und sind ja viel weniger Länderspiele als Bundesligaspiele zum Beispiel. Von dem her ist ein Länderspiel natürlich schon nochmal einfach was ganz, ganz Spezielles.
Bevor wir jetzt noch zum vielleicht letzten Punkt kommen, möchte ich noch eine kleine Rubrik vorstellen. die nennt sie König Fußball. Und da werden wir jetzt jede Folge immer Geschichte aus dem Fußball vortragen, erzählen. Und ich fange mal an mit einer Geschichte von Erling Haaland, der nämlich das teuerste Buch in der Geschichte seines Landes Norwegen gekauft hat. Für 1,3 Millionen Kronen, das sind 115.000 Euro, hat er mit seinem Vater eine Ausgabe von Snorri Sturlusons Königssagen aus dem Jahr 1594 erworben. Also der war aber im 13. Jahrhundert unterwegs. Der Snorri Sturluson, übrigens ein Isländer ursprünglich, aber hat er eben über die Wikinger geschrieben. Behalten will er das Ganze nicht. Ich war nie ein großer Leser, sagt Haaland. Und er hat das Buch nun seiner Heimatkommune Time dauerhaft überlassen, konkret der Stadt Brüne, in der er aufgewachsen ist. Die eine Bedingung, die er gestellt hat, ich möchte, dass das Buch immer offen ausliegt, damit man über die lesen kann, die aus meiner Heimat, aus Brüne und aus Jahren stammen, zitiert die Kommune Haaland. Es falle nämlich leichter, Lust aufs Lesen zu bekommen, wenn man sich in den beschriebenen Personen wiedererkenne. Ich lebe meinen Traum, aber der ist leider nur wenigen vorbehalten. Ich habe gesehen, wie Bücher vielen Menschen ermöglichen, zu träumen und ihre Träume zu verwirklichen. Die erste Frage, die ich mir, wie ich diese Geschichte gelesen habe und mir dann gedacht habe, das passt doch ganz gut rein, weil wir jetzt einfach viel über Verwirklichung, über Träume gesprochen haben, mir gestellt habe, ist, was planst du deiner Heimat Horn, dem Waldviertel, im erweiterten Sinn zu schenken?
Boah, jetzt hast du mir eine gehabt. Du hast gesagt, das ist ja mit einer Hand. Ja.
Ich werde gerade selber eine gehabt. Davon habe ich selber nichts gewusst.
Ein bisschen Überraschungsmoment.
Ein tschechisches Nationalverband.
die häckeln mich immer. Die sagen immer, ich bin ein halber Tschech, weil das Waldviertel ja doch sehr weit oben ist. Ich schenke gerne ganz tolle Momente bei der Weltmeisterschaft.
So, da können sie mitfiebern. So ein Salto gegen Jordanien und in jedem weiteren Spiel. Wobei, so, tust du da weh dabei oder kannst du noch? Gut.
Ohne.
Ja, dann.
Ja. Warst du ein guter Bodenturner eigentlich?
Ja, tatsächlich. Oder, ja? Tatsächlich. Ich war in Gas am Kamp in der Sporthauptschule. Ist ca. 10 Kilometer von Horn weg. Und da war ich tatsächlich, da zum Nachmittagsunterricht, so hast du aussuchen können, welchen Sport du machst. Und da habe ich Geräteturnen genommen. Und meine Lehrerin hat damals gemerkt, dass ich ja schon ein bisschen ein Körpergefühl habe. Wir sind früher viel mit meinem Bruder im Trampolin gesprungen. Und die hat mich dann auch gefördert. Und das war echt cool. Und da habe ich echt ein paar ganz coole Sachen gelernt. So Salto, Rondat, Flickflack, dann so ein Wallrun, also wo du auf die Wand rennst und einen Rückwärtssalto machst. So Sachen. Echt cool. Und ja, da habe ich ein bisschen was gelernt.
Ohne, das ist was mich, aber ich glaube,
ich war ein fürchterlicher
Turner. Du warst ein ähnlich guter Turner wie ich.
Ich habe Sportmatura gehabt und Geräteturnen und Bodenturnen. Da habe ich auch wirklich noch keinen Muskel gehabt an meinem Körper. War ich fürchterlich. Also ich kann mich nur bedanken bei dem Lehrer damals, dass der mich
durchgeschoben hat.
Also ja, in Mathe und in Geräteturnen bin ich durchgeschoben worden. Ja.
Aber nochmal zurückzukommen auf die Geschichte von Erling Haaland. Wer von euch zwei sitzt eher mit einem Buch im Flieger?
Michi, ganz klar.
Und König sagen oder Krimi dann?
Krimi. Na, Biografien. Ich lese am liebsten
Biografien.
Ja.
Aber greifst du manchmal zum Buch, Baumi?
Na, tatsächlich ist das was ich ist überhaupt noch nicht für mich entdeckt habe.
Ist das Siegergen, das auch Erling Haaland hat anscheinend?
Weiß ich nicht. Der liest ja selber nicht, hat er gesagt.
Ja, das Siegergen, das man nicht liest anscheinend.
Nein, ich weiß nicht.
Wir sind eher die Kartendiebler
eigentlich. Ja, genau. Ja? Ich will spielen. Ja. Und mein Drahtzeuge.
Was dann?
Alles
Mögliche.
Okay. Schakalaka, um mein Gehirn. Ja, es ist einfach ein Poker, wo du so viele Flops wie möglich spielen kannst, so viele Karten austeilen kannst, wie du willst. Und ja, hat der Bursche jetzt einer gebracht und dementsprechend, so wie es klingt, so wird es gespielt.
Also schon auch immer Karten tippeln.
Ja, das ist mag ich sehr, sehr gerne. Habe ich schon immer mit meinen Großeltern gemacht. Ja, und jetzt nach wie vor spielen wir viel. Also das ist echt cool. Was ich vorher sagen wollte, mein Trauzeuge sagt immer, ich lese kein Buch, ich warte aber, bis es verfilmt wird. ist eigentlich ganz schlau.
Ganz fair, ja, kann man definitiv so machen. Aber wird eigentlich noch geschnapst?
Ja, ist ein super Bauernschnapser.
Ja, aber relativ wenig. Gell? Ein bisschen haben wir es noch hin und wieder am Flughafen in Wien, wenn wir warten auf den Flieger. Sonst sind es doch eher irgendwelche anderen
Wizard wird viel gespielt, Wizard. Poker. Büffelbocker war mal früher. Mhm. Das war riesengroß sogar.
Jetzt,
Ah, Mensch, ärgere dich nicht. Wird Mensch, extrem nicht. Viel gespielt, ja. Auf dem iPad aber, weil...
Jetzt wollte ich schon fragen,
wer deine Platten eben, hat. Und am iPad kannst du es halt super spielen, weil du kannst es herumgeben, ja, ja. Ohne dass irgendwie eine Figuren... Ich meine, der Baumi muss ein bisschen öfter spielen, leider, aber ja. Na, das ist so dieses Go-To-Spiel eigentlich, wenn man was spielt, ja. Oder, was kennst du dieses... Es gibt so ein Spiel, das heißt Mr. White. Dann auch Neine diskutieren müssen und zwei kriegen quasi ein anderes Wort wie die anderen. Und dann... macht man Wörter dahingehend, also jetzt zum Beispiel, wenn es um eine Pflanze geht, dann sagst du ja grün und der Baum sagt strubbelig und ich weiß das Wort nicht und ich sage Teppich, dann weiß man, ich bin der Mr. White und darum geht es halt.
Okay.
Gibt es auch ein paar, die es nicht so gut verstehen, aber ja.
Sagen wir jetzt keinen Namen.
Ich habe mich jetzt zurückgehalten. Ich möchte abschließend noch über das Ding sprechen, das im Sommer wartet. WM. 1998, du warst im Kindergarten, du warst noch nicht einmal auf der Welt und jetzt ist es endlich wieder soweit. Ich glaube, wir müssen nicht über Vorfreude sprechen, aber was einfach so dieses Art jetzt und da will ich wieder zurückgehen, so in der Zeit, wo ihr mit Fußball sozialisiert worden seid, so der Stellenwert einer Fußball-Weltmeisterschaft für einen jungen Burm, der Fußball spielt. Wenn du an das denkst oder wenn ihr an das denkt, was kommt da auf?
Kannst du gar nicht beschreiben. Das ist so dieses Kribbeln, das kann man nicht richtig beschreiben. Das ist so das Größte, was man erreichen kann, was man machen kann als Nationalspieler. Also ich habe allein, wie diesen WM-Ball jetzt das erste Mal am Fuß gehabt habe, haben wir gedacht, wow. So, und ich habe jetzt fest auch beschlossen, für mich werden wir jetzt einen WM-Ball kaufen. Der wird in meiner Wohnung liegen, weil ich brauche das Gefühl einfach jetzt bis zur WM. Es ist, also ich muss wirklich sagen, es hat einmal eine kurze Phase gegeben, so Anfang Februar, da war der Gedanke daran noch ein bisschen weiter weg, da habe ich es nicht ganz einordnen können, aber je näher das jetzt zu dem Lehrgang ist und bei dem Lehrgang muss ich wirklich sagen, das ist omnipräsent.
Ja, definitiv. Wir haben beide jetzt zwei Europameisterschaften erleben dürfen, haben gemerkt, was das einfach auch mit dem ganzen Land macht. Und klar sind Spielzeiten und so nicht ganz optimal, das weiß ich, aber ich glaube einfach, dass wir für ein ganzes Land wirklich ja, sehr, sehr viel bewegen können in eine positive Richtung, wo aktuell, glaube ich, ja, in der Welt schon viele Dinge passieren, die schwierig sind, wo viele Menschen sicher Probleme haben. Und ich glaube, dass so ein Turnier absolut vereinen kann. Nicht nur uns Österreicher, sondern die ganze Welt. Und ja, da sind wir einfach Teil des Ganzen. Und wir spielen da hoffentlich nicht nur eine kleine Nebenrolle, sondern vielleicht auch ja, wirklich eine große Rolle. Und das wäre schon echt was, wo ich sage, okay, das ist ein Riesentraum, den wir leben dürfen. Und ja, jetzt wollen wir es aber erfolgreich gestalten und nicht nur sagen, hey Buschen, super, wir sind dabei, schauen wir, was geht, spielen wir ein bisschen mit, sondern ja, wie gesagt, einfach auch mutig reingehen und versuchen zu zeigen, wer Österreich ist, dass wir nicht nur die sind, die keine Kängurus haben, sondern dass wir wirklich auch kicken können und da auch wirklich viele Fans auf der ganzen Welt gewinnen können für das, wie wir als Mannschaft Fußball spielen.
Und halt auch mal außerhalb von Europa sich tatsächlich mit Mannschaften zu messen, finde ich auch sehr spannend, weil in Europa habt ihr eh schon bewiesen, dass das teilweise gar nicht so schlecht funktioniert.
Ja, das ist ja jetzt auch cool mit diesen Testspielen, die wir haben. Mhm. Ghana, Südkorea ist was ganz anderes. Ich glaube, dass das für uns ein Vorteil sein kann, tatsächlich, dass viele noch nicht so wissen, wie wir Fußball spielen. Sagen wir jetzt außerhalb von Europa, klar, Videoanalyse etc., das macht sowieso jeder, aber ich glaube, wenn man das noch nicht gespürt hat, wie es der Trainer immer so gern sagt, gegen uns zu spielen, dieses aggressive, nie aufhören, immer drinbleiben, in der Nächste halt den Fuß ein, tritt er vielleicht auf die Zeichen und so, das zeichnet uns ja schon irgendwo aus und das kann schon ein Trumpf für uns sein, glaube ich.
Wirst du da einen WM-Ball kaufen für daheim? Oder kriegst du einen vom Gregel?
Ich sage mal so, jetzt verbringe ich ja da gute Zeit, so eine kleine Prämie. kann ich mir schon mal einen WM-Ball auch kaufen.
Ich werde mir einen Golfball schenken und als WM-Ball anmalen. Ja.
Also, ja.
Du bist künstlerisch begabt, aber nicht im Geräteturnen. Jetzt haben wir das auch.
Nein, auch nicht. Ich habe meine Hände sind so beim Zeichnen, also von dem her links und rechts vertauscht.
Ja, also Fußball-WM, das, du hast das vorher gesagt, so im Februar war es jetzt noch nicht so richtig greifbar. Ist das jetzt vielleicht auch durch diesen Lehrgang noch einmal greifbarer geworden, auch einfach zu wissen, okay, da öffentliches Training, die Leute sind da, das Stadion ist voll, die kommen auch, wenn es, weiß ich nicht, 5 Grad hat und eigentlich kommt der Regen quer daher?
Ja, absolut merkt man das jetzt immer mehr. Ich glaube, dieser Lehrgang jetzt ist einfach so diese letzte Einstimmung für uns. Es geht dann nochmal zurück zu den Vereinen, wo natürlich ganz, ganz wichtige Wochen anstehen. Ist ja Wahnsinn, da geht es für die einen drum, halten sie die Klasse, für die anderen drum, jetzt in meinem Fall schaffen wir die Champions League und dann gibt es welche, die wahrscheinlich Meister werden und Champions League, David gegen Conny, also ist ja Wahnsinn, welche Unterschiede da sind und dann werden wir aber Ende Mai zusammenkommen und dann ist halt wirklich, gibt es nur mehr das eine und der volle Fokus ist nur auf das und ich glaube, es wird wenig geben oder weniger geben, die darüber hinaus sich großartig Gedanken machen, was passiert dann, sondern dann ist wirklich WM und dann geht es nur um das und das wird schon, da wird sicher, auch wenn jetzt schon das Kribbeln da ist, das wird dann sicher nochmal ein ganz, ganz anderes Level, glaube ich.
So der Austausch vor Großereignissen, ihr kennt das ja jetzt mit dem Nationalteam im Aufbau hin zu einer Europameisterschaft. Verändert sich da jetzt irgendwas in Richtung WM hin? Ist das, weil, oder ist das einfach Business as usual, weil ja, es wird am Ende halt Fußball gespielt?
Nein. Was meinst du Austausch?
Na, dass man sich vielleicht öfter hört, dass man jetzt vom Betreuerstab mehr Kontakt
der
hat.
Der Truppen ist so viel Liebe drinnen, außerhalb auch von diesen Lehrgängen, dass wir uns immer wieder hören. Ich habe aber mit dem Baum jetzt beim Golfen auch geredet. So, es ist irgendwie auch schön, wir überfrachten uns nicht, dass wir dann eben bei den Lehrgängen sehr viel miteinander zu tun haben können, weil wenn ihr mir jetzt jede Woche dreimal anrufen würde, was soll ich ihm dann noch erzählen? Also ich kann ihm dann nicht mehr erzählen, was ich jetzt Mittag gegessen habe, weil wir gemeinsam essen, aber das ist so, diese Mannschaft hat so ein Verständnis füreinander und so ein, da weiß jeder, was man dem anderen gut tun kann und wann man den anderen einmal in Ruhe lassen kann und wenn die Energie nur 50% von der Energie hat, was jetzt ist, wäre es schon ein Wahnsinnsturnier und das wird aber eher mehr. Und deswegen, also ich bin voller Vorfreude. Also bei mir knistert es und kribbelt es wirklich überall.
Ich glaube, es wird sicher so sein, dass man sie noch, also ich hoffe, dass wir ganz lang dabei sind und dann wird sicher auch mal ein Tag kommen und das haben wir zwar auch immer mal wieder, wo wir uns wirklich so ein bisschen am Arsch gängen. Und ich glaube, viele werden sich das auch gar nicht vorstellen können, aber im Nationalteam, beim Spiel selbst, die Person, mit der am meisten Streit am Spielfeld, ist 100% er. Also, weil wir einfach beide glauben, dass wir es besser wissen für den anderen, wie es der andere besser machen kann. Und da haben wir wirklich schon viele Situationen gehabt, wo wir uns anschnauzen. Und ich weiß noch, in San Marino, glaube ich, habe ich im Nachhinein gesehen, ein bisschen eine blöde Aussage tätig. Hat er mir gesagt, ich soll ein bisschen vorkommen bei einem Einwurf, habe ich gesagt, ja, nur weil du jetzt nicht zurückrennen willst, so quasi, dass das Loch nicht zu groß wird, hat er mir in der Halbzeit nicht mehr die Hand gegeben. Und das Schöne ist aber, wir können das dann relativ zügig wieder klären und dann lachen wir einfach drüber. Und da wird, wie gesagt, da wird dann sicher einmal ein Nachmittag dabei sein bei der WM, wo ich mir denke, Alter, komm, lass mich einfach in Ruhe, würde jetzt nicht sagen. Und dann beim Abendessen werden wir schon wieder zusammenhängen und schmusen.
Aber das ist ja, da lacht ja der Schmäh, das kannst du dir vorstellen. Sie reden ja davon, dass wir eine Beziehung führen und dann, was ist mit euch, habt ihr gestritten oder schlaft halt wieder gemeinsam im Bett. Und wir haben ein Einzelzimmer für alle Beteiligten, aber hin und wieder krabbelt er schon in der Nacht. Dann um.
Ja, so ist das.
Ja gut, Michi kann ich ja gut umarmen. Das geht sich aus von der Körpergröße her.
Stimmt.
Ich glaube, wir fühlen uns auch beide sehr wohl dann, wenn wir die Nacht miteinander haben.
Ja, gut, 2 Monate noch. Dann geht's über den großen Teich rüber. Dann heißt es Fußball-WM. Baumi, bis dahin wünschen wir dir natürlich nur das Allerbeste. Herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast, dass du zum ersten Mal ohne Filter gesprochen hast bei uns. Michi, sind wir zufrieden mit Baumi?
Sensationell. Auch dir, Johnny. Dankeschön, dass du da so wirklich toll durch die Sendung führst. Deswegen, wir haben uns ja einmal gesehen persönlich, haben dann uns direkt gut verstanden und haben gesagt, komm, machen wir das gemeinsam. Baumi, mit dir, danke, dass du da dazugekommen bist. Ohne Filter ist, glaube ich, am Weg einer langen Reise, wenn es so weitergeht. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht und ja, auch ein Kompliment an dich.
Danke, das war's von uns. Cool war's. Danke auch, dass ihr mit dabei wart. Bleibt dran. Wir haben noch sehr viel zu besprechen, bevor in Amerika Fußball gespielt wird. Bis bald.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere uns gerne und verpasse keine weiteren Episoden von Ohne Filter. Wenn du außerdem die Video-Episoden sehen möchtest, findest du unseren gesamten Katalog auf dem Kanal Plus YouTube-Kanal. Ohne Filter ist ein Kanal Plus Podcast, produziert von Pestbiller Digital. Executive Producer sind Luis Reuer, Johannes Hofer und Christoph Riedner. Editing, Mix und Mastering Stefan Nova. Der Themesong stammt von Gottfried Schienagel, das Cover Artwork von Tristan Stolz.